Das Hotel liegt an der Ausfallstraße, über die ich zweimal gefahren bin. Einmal auf der Flucht nach Westen und einmal zurück, noch immer flüchtend. Hier zwischen Minimarkt, Zahnarzt mit grünem Schild und lauter mehrstöckigen Wohnhäusern schien es mir sicherer als im Stadtzentrum von Lwów. 4 Sterne weist das Hotel aus, doch im Zimmer gibt es nur 2 Steckdosen. Die Matratze so durchgelegen, dass Beine und Arme sich nicht zugehörig fühlen, beige Tapeten, ein graugrüner, dünnhäutiger Teppich, die Gardinen zu schmal, um von der Welt abzuschirmen. Der Übernachtungspreis an die Umstände angepasst, so die Rezeptionistin. Um das 5-fache schätze ich mal. Aber das Internet funktioniert und solange man Nachrichten lesen, Gedanken fassen, existieren darf, sollte man sich nicht beklagen. Aus den 2 Steckdosen fließt zuverlässig Strom, die Heizung läuft, das Bett steht, die Kreditkarte wird akzeptiert und das Frühstück zubereitet. Brot, Butter, Käse, Spiegeleier, Obst. Ich habe auf Englisch nach Tee gefragt und einen verwunderten Blick geerntet. Besser so als einen feindseligen Blick wie beim Check-in, als ich die Rezeptionistin auf Russisch angeredet hatte. Vielleicht der Zimmerpreis auch deshalb überhöht und nicht schlichter Raffgier wegen. Marina, das ist eine Frau, schickt Mails an das deutsche Generalkonsulat, die ukrainische Botschaft, den deutschen Schachbund, den deutschen Olympischen Sportbund, ruft den Bürgermeister und die Bundestagsabgeordnete an, die sich nach der Europameisterschaft haben mit mir fotografieren lassen und überlegt sogar, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Der Inhalt ihrer Mails und Anrufe, es müsse ein Missverständnis vorliegen, das Schicksal eines herausragenden Sportlers stehe auf dem Spiel. Man solle bei den Ukrainern intervenieren und ein Dokument ausstellen, das meine Unentbehrlichkeit für das deutsche Schach, den Sport in Deutschland überhaupt bezeuge. Warum ich selbst nicht diese Mail schreibe und Anrufe tätige? Weil ich unschlüssig bin, ob wirklich ein Missverständnis vorliegt. Bin ich ein herausragender Sportler, ein Deutscher dazu, unentbehrlich, wodurch und für wen genau? Marina will, dass ich in ein Hotel in den Karpaten weiterreise. Sauna, Spa und Zugang zum Skigebiet inklusive. So steht es noch immer auf deren Website. Schneeflocken rieseln durchs Bild. Schneegarantie prangt in blauen Lettern. Vielleicht hat sich der Webmaster bei der Territorialverteidigung eingeschrieben. Oder sie führen den Betrieb tatsächlich fort und lassen die Schneekanonen laufen. In Transkarpatien zwischen Bergen und Dörfern sei es sicherer als in Lwów, meint Marina. Ob das Benzin ausreicht, um dorthin zu gelangen, kann nur Onkel Dimas alter Mazda wissen. Doch der zweifelt quietschend. Er will auch nicht mehr alle paar Kilometer an Checkpoints angehalten werden von Leuten, die blau-gelbe Armbinden tragen und mit Maschinen und Jagdgewehren bewaffnet sind. Einmal bloß mit Baseballschlägern. Als könnten sie, allein indem sie grimmig dreinstarren, russische Spione zur Aufgabe und flüchtende Zivilisten zur Umkehr und Kampf bewegen. Ich habe nicht einmal einen Baseballschläger, nur Schachfiguren bei mir. Magnetisch, aus Holz, angenehm liegen sie in der Hand, Marinas Geschenk. Ich esse mich durch das Menü auf dem Hotelzimmer, Borsch, Olivier-Salat, Sandwiches, Vanilleeis. Bei Bombenalarm soll man sich, so die Rezeptionistin, unverzüglich übers Treppenhaus in den Keller begeben. Sie bemühte sich, das ruhig zu sagen. Doch offensichtlich ängstigte sie sich vor dem Alarm und dem Keller. Womöglich war auch mir eine gewisse Besorgnis anzusehen, als ich fragte, ob der Keller durch ein funktionstüchtiges Notstromaggregat versorgt werde, ob Wasservorräte angelegt worden seien und Decken auslegen. Ein Notstromaggregat gäbe es auf jeden Fall, antwortete sie. Ob es funktionstüchtig sei, könne sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Wie ein paralysiertes Tierchen lese ich ununterbrochen Nachrichten in der FAZ, der New York Times, dem Guardian, der Novaya Gazeta. Sie beschreiben den Krieg und er verschwindet nicht. Ich lese vom Krieg und bewege mich nicht vom Fleck. Mehrere russische Großmeister wünschen sich in Tweets und Interviews Frieden. Anschließend gehen sie zum nächsten Match, der nächsten Trainingseinheit über, so wie ihre deutschen, indischen, amerikanischen Kollegen auch. Aber der ukrainische Großmeister Artyom Kasanenka hat sich als Freiwilliger gemeldet und ist auf chess.com in Soldatenuniform zu sehen. Vielleicht hätte ich, statt ihn bei der Blitzweltmeisterschaft in Warschau über die Zeit zu ziehen, ins Remis-Angebot einwilligen sollen. Die Stellung völlig ausgeglichen festgefahren, doch ich brauchte den vollen Punkt. Was glaubt man nicht alles, was man so braucht, um im Rennen um die vorderen Plätze zu bleiben? Ich zog und zog, bis Kasanjenkas Bedenkzeit auslief. Daran erinnere ich mich. Aber ich verstehe nicht mehr, warum man gemein zu anderen Menschen sein soll, warum man einem Kind im Hotelflur eine Ohrfeige gibt, statt es in die Arme zu nehmen und nie mehr loszulassen. Vielleicht sollte ich Herrn Kasanjenka eine Nachricht auf chess.com schicken und mich entschuldigen. Er war ziemlich aufgebracht gewesen ob meines faulen Sieges, hatte auf Russisch etwas von Ehre und Anstand gemurmelt und dass die manchen fehlten, obwohl oder gerade weil er wusste, dass ich ihn verstehe. Vielleicht so. Lieber Artyom, es tut mir leid, du hättest das Unentschieden verdient gehabt. Bist du wirklich an der Front? Im Internet steht, dass du Anfang Februar an einem Turnier in Ungarn teilgenommen und den dritten Platz errungen hast. Nun hast du die Welt des Geistes, der präzisen Variantenberechnung, der stummen Schachfiguren, aber zu uns reden sie ja, hast all dies gegen unkalkulierbare Flugbahnen, metallener und mit Sprengstoff gefüllter Geschosse eingetauscht. Auch ich bin in der Ukraine in Lwow gestrandet eines Schachturniers wegen. Am 20. Februar kam ich in Kharkiv an. Das ist unbegreiflicherweise erst 8 Tage her, weil heute der 28. ist. In 6 Tagen erschuf Gott die Welt. Am 7. Tag ruhte alles. Am 8. Tag begann der Krieg. Aber am 20. Februar hatte ich die Schöpfungsgeschichte noch nicht ganz verstanden. Der Flughafen von Kharkiv kam mir vertraut vor. Wahrscheinlich, weil die Bedienung im Café nett lächelte und auf Russisch abrechnete. Beim Taxifahrer erkundigte ich mich nach der Fahrdauer, als hätte ich kein Google Maps, nach der Wettervorhersage, als hätte ich keine Wetter-App, nach Restaurantempfehlungen, als hätte ich kein TripAdvisor. So sehr genoss ich es, im Taxi meine Muttersprache zu entfalten. Wir passierten Vororte mit abblätternden Fassaden, Ziegelsteine mehrstöckig aufgetürmt, grau in grau, braun in braun, geduckte Garagen, Holzhäuschen mit Sinn fürs Notwendige erbaut und so hässlich, dass es mir beinahe leid tat. Vielleicht war seit unserer Auswanderung vor 30 Jahren alles noch schlechter geworden. Oder aber ich sah alles wirklich zum ersten Mal, weil das Kind sich nicht für Architektur, Sauberkeit auf den Straßen, den Verfall ganzer Straßenzüge interessiert hatte. Doch wenn du Kharkiv kennst, wirst du wissen, dass die Häuser sich allmählich emporreckten, sanierte, verzierte Bauten auftauchten und es fast schön wurde, als wir ins Stadtzentrum einfuhren. Direkt gegenüber dem Hotel, auf dem Platz der Verfassung, standen 2 Panzer. Sie stehen wohl immer noch da, denn wenn sie von einer russischen Granate getroffen worden wären, hätte ich das bestimmt in den Nachrichten gelesen, von wegen Russen zerstören sowjetische Ausstellungsstücke. Ich selbst habe nur mit den Knöcheln gegen den dunkelgrünen Stahl geklopft. Dann lief ich über die Sumskaya-Straße nach Norden, am Schewtschenko-Park und Dichterdenkmal vorüber, langte am riesigen Freiheitsplatz an. Große Autos, schmucke Fassaden, schicke Schaufenster, ungeachtet des unfreundlichen Wetters geschäftige Menschen. Plötzlich empfand ich so etwas wie Stolz auf meine wiedergefundene Heimatstadt, obwohl ich zu dieser Pracht nichts beigetragen hatte. Oder vielleicht doch durch EU-Gelder hier genutzt und ein wenig veruntreut. Was jetzt, 8 Tage später, keine Rolle mehr spielt. Bei jenem ersten Spaziergang vermochten sich meine Kindheitserinnerungen nicht an die prunkvollen Bauten und Plätze zu heften, sondern kreisten eher um Spaziergänge, auf denen ich Worte von jeder Reklametafel ablas, eine Kirmes, zu der ich mit Mutter gegangen war, einen Streit mit Großvater, weil ich den Gurgelmorgel aufgegessen hatte, ohne zu teilen. Und Schach vor allem im Verein, bei Turnieren, zu Hause. Kharkiv selbst als Ort in weite Ferne gerückt, wie weggeschleudert. Warschau, wo du und ich, Artyom, gegeneinander gespielt haben, ist interessanter. Doch dann betrat ich den Gorki-Park, sah die Kindereisenbahn still und leer auf dem Abstellgleis stehen und hatte die Fahrten mit Mutter vor Augen. Oder war es andersherum? Ich betrat den Park, weil ich mich an die Fahrten erinnerte. Nein, ich hatte nicht meine eigenen Eindrücke mit jenen meiner Tochter verwechselt. Den Westfalenpark in Dortmund, in Deutschland, kennst du wahrscheinlich nicht. Am Fernsehturm steigt man in die Kleinbahn, mehrere Spielplätze, der See, das Rosarium ruckeln vorüber und dann noch einmal und noch einmal in einem eigenen Waggon, das ist meiner Tochter wichtig. Und wenn wir etwa Gefahr laufen, die Bank mit jemandem teilen zu müssen, fährt sie lieber gar nicht mit. Gehen wir zu Fuß den Rosenweg entlang und vergraben unsere Nasen in den Blüten. Aber der Gorki-Park in Kharkiv roch anders und sprach anders zu mir. Februarnass, unwirtlich, sagte er, ja, von hier kommst du. Denn nichts anderes konnte es bedeuten, in Kharkiv mit der Kindereisenbahn gefahren zu sein. Du fragst dich vielleicht, warum ich aus meinem Leben erzähle, obwohl die einzigen Worte, die wir zuvor gewechselt haben, beziehungsweise ich von dir gehört habe, von Ehre und Anstand handelten. Ich glaube aber, du könntest derjenige sein, der mich am ehesten versteht. Weil du Schach spielst, weil du dem Spiel und allem anderen, was dir Edim das Leben bedeuten mochte, abgeschworen und eine Soldatenuniform angezogen hast. Erinnerst du dich, wie scheinbar unbekümmert die Leute durch die Straßen schlenderten am 20. Februar? Sie gingen den gewöhnlichsten Geschäften nach. Ich selbst unter ihnen. Auf der Sumskaya betrat ich einen Buchladen und fragte nach Büchern von Svetlana Alexejewitsch. Die Verkäuferin erwiderte auf Russisch, sie führten die Bücher auf Ukrainisch und Englisch. Ich verließ den Laden und lief weiter. Alle 20 Meter hing in der Straßenmitte unter Stromkabeln die blau-gelbe Flagge. Ich nahm dies nicht bloß als eine angenehme Farbenkombination wahr, wie auf einer Blumenwiese, sondern dachte, dass ich das Turnier hier in Kharkiv gewinnen muss, weil es meine Heimat, meine Stadt, mein Turnier ist. Mich in den Stadtannalen verewigen. Selbst wenn die Turnierberichte und Partieaufzeichnungen einstmals verloren gehen sollten oder niemand mehr existierte, um sie zu lesen und die Partie nachzuspielen, der Triumph von Kharkiv bliebe. Die 10.000 Euro Preisgeld und die 1.000 Euro Antrittsgeld nehmen den Lauf allen Geldes und würden ausgegeben. Aber das kennst du ja. Ununterbrochen lese ich Kriegsnachrichten. Bilder von angeblich russischen Hubschraubern über dem abgedunkelten Kiew, russischen Panzern vor Kharkiv. Aber da sind nur Pixel auf dem Smartphone. Es könnte sich auch um Hubschrauber von vor 10 Jahren über dem nächtlichen Tripolis handeln. In Wahrheit ist der Krieg mir verborgen. Die russische Armee rückt vor, heißt es. Aber was genau bedeutet das? Wie genau machen die Russen das? Und wie wehren sich die Ukrainer dagegen? Und warum kehren meine Gedanken unentwegt zu dem begonnenen, nicht beendeten Schachturnier zurück? Ich bin frei. Durch Onkel Dimas Mazda, durch eine funktionierende Kreditkarte, durch das Bargeld in meinem Portemonnaie. Frei in den Grenzen dieses Landes, das womöglich in Abhängigkeit von der jeweils verwendeten Definition meine Heimat ist. Grenzwertig frei bin ich. Und das ist beinahe das Schlimmste. Danke.